Herzlich willkommen zurück zu Wem gehört Deutschland? Ich weiß ja nicht, wie es euch gerade geht, bei mir ist die Sache ambivalent. Der Frühling ist ausgebrochen wie ein Sträfling und läuft jetzt durch die Parks, pflanzt überall Blumen und wirkt wirklich äußerst happy. Andererseits schreitet die Regierungsbildung voran. Das Koalitionspapier sieht etwa in Migrationsfragen gar nicht gut aus und die CDU bewegt sich immer weiter auf die AfD zu. Wenn CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz die Brandmauer im Januar in Brand gesteckt hatte, erleben wir aktuell, wie die Ziegel dieser Mauer einer nach dem anderen abgetragen und an einer Stelle weiter hinten, da rechts, wieder aufgebaut werden. Und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis einer von der CDU auf die neue Mauer zeigt und sagt, hä? Wir haben die Brandmauer doch noch gar nicht überschritten. Das alles passiert gleichzeitig, also Frühling und Brandmauerverschiebung, und wir machen einfach weiter. Am 16. April fand die zweite Ausgabe von der Gesprächsreihe Heimatisierung im HKW statt. Mit dabei waren Peggy Piesche, Patrice Potrus, Paula Fürstenberg, Juri Goji und Sergei Prokopkin. Titel der Veranstaltung war Post in Klammern Ostdeutschland. Und es ging uns um die Frage nach dem Osten, sowohl in Bezug auf die DDR, in der ich geboren wurde, als auch um Menschen, die aus Ländern östlich und südöstlich davon stammen und heute in Deutschland leben. Um diese Realitäten zu denken, gibt es ein Konzept, was in den vergangenen Jahren entwickelt worden ist und was Post-Ost heißt. Diesem Konzept möchten wir die heutige Ausgabe widmen. Das ist Wem gehört Deutschland? Und mein Name ist Max Czollek. Und bevor wir loslegen, eine Sache noch, falls euch das hier gefällt, also falls ihr jetzt vielleicht schon zum zweiten Mal diesen Podcast hört oder gerade neu dabei seid und denkt, wow, das ist ja interessant, lasst doch mal eine gute Bewertung da, dann finden auch andere Menschen diesen Podcast. Den Namen meines heutigen Gastes, den habe ich jetzt schon erwähnt. Wenn ihr also bis hierhin zugehört habt, sollte euch das jetzt eigentlich bekannt vorkommen. Er heißt nämlich Sergei Prokopkin. Sergei, wirklich schön, dass du heute hier bist.
Hallo Max, vielen Dank für die Einladung.
Ich stell dich mal kurz vor. Sergei wuchs in Russland auf und ist Jurist, Antidiskriminierungstrainer und Online-Aktivist. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind Antislawismus, Klassismus und Migration. Er war als Dozent, Social Media Manager und Migrationsberater tätig und hat 2023 das Zentrum für Antislawismusforschung e.V. mitbegründet. Und aktuell ist er Rechtsreferendar. Sergei ist, wie gesagt, heute hier, weil er dieses Konzept namens Post-Ost mitentwickelt hat. Sergei, direkt, um damit einzusteigen, was bedeutet Post-Ost eigentlich?
Eine sehr spannende Frage. Post-Ost ist eine Idee, ein Raum für Gedanken und gleichzeitig eine politische Bewegung von Menschen, die selbst oder deren Vorfahren aus dem östlichen, südöstlichen Europa kommen, aus dem Zentralasien oder aus dem Kaukasus und eine linke, progressive Kraft in Deutschland bilden wollen.
Und kann da jeder mitmachen?
Jein. Es kommt immer darauf an, ob man Post-Ost als einen Empowerment-Raum meint oder als einen Aktionsraum. Gehen wir vom Empowerment-Raum aus, ist das schon für Menschen vor allem mit osteuropäischen, südosteuropäischen Herkünften gedacht. Und gleichzeitig, wenn wir den Aktionsraum meinen, dann geht es darum, dass die linke, progressive, migrantische Kräfte zur Aktion kommen. Und dieser Raum ist für alle offen, die ähnlich gesinnt sind wie wir auch.
Okay, das heißt, man könnte sagen, es gibt eine Demo Post-Ost und alle sind willkommen, da mitzumachen.
Genau.
Okay, wenn wir das konkret probieren zu fassen, was bedeutet mitmachen?
Mitmachen heißt, dass man bestimmte Grundsätze beachtet, wie zum Beispiel Perspektivenvielfalt oder dass man gegen den russländischen Imperialismus vorgeht. Das heißt, nicht jeder Mensch, der jetzt aus dem östlichen Europa, südöstlichen Europa nach Deutschland eingewandert ist, ist automatisch Post-Ost, weil es gibt genauso rechte OsteuropäerInnen in Deutschland. Und das ist ja auch nicht der Sinn des Ganzen, sondern das Ziel von Post-Ost ist vor allem, progressive Linke zu vereinen und die Sichtbarkeit für osteuropäische, südosteuropäische MigrantInnen in Deutschland zu erreichen.
Ich hab mir im Vorfeld auch schon seit einer ganzen Weile so Publikationen angeschaut, die ihr zu dem Thema veröffentlicht habt. Entweder Stories auf Instagram, ist auch eine stark Social Media orientierte oder auch sozusagen mehrstimmige auf Social Media stattfindende Bewegung und gleichzeitig aber auch Publikationen, wie zum Beispiel im Missy Magazine eine Definition von dem, was Post-Ost eigentlich ist. Und eine Sache, die ich spannend finde, ist, dass ja eigentlich als eine Art Reaktion auf eine Diskriminierungserfahrung entstanden ist. Also das, was man vielleicht als Geusenwort oder Versuch einer Gegendefinition bezeichnen könnte. Kannst du das ein bisschen skizzieren? Was war so der Grundimpuls, als ihr euch damals, ich weiß gar nicht genau, wann hingesetzt habt und gesagt habt, also es ist notwendig, hier mal so einen Begriff zu entwickeln, auf dem wir uns zusammenfinden wollen und mit dem wir gern diese progressive Vielstimmigkeit versammeln möchten.
Ja. Etwa 2019 entstand der Eindruck, dass die AfD in den postsowjetischen Communities vor allem rekrutiert, stark rekrutiert. Man hat vielleicht schon von Russlanddeutschen in der AfD, JüdInnen in der AfD gehört. Und man hat auch gleichzeitig beobachtet, dass es ganz viele linke Menschen mit osteuropäischer Herkunft gibt, die aber nirgendwo vernetzt sind. Und da kam der Gedanke auf, lass uns doch selbst eine Antifa-Gruppe gründen, weil wir die Zugänge auch zu den Communities haben und so können wir auch eine Gegenbewegung starten. Mhm. Daher ist die Bezeichnung Bewegung schon ziemlich sinnvoll. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, wie finden wir einen gemeinsamen Nenner, weil es sind unterschiedlichsten Menschen aus unterschiedlichsten Communities. Ex-Jugoslawien, ehemalige Sowjetunion, Nachfolgerepubliken und so weiter. Diese Communities sind zum Teil immer noch nicht untereinander connected, weil dazwischen gab es oder gibt es immer noch Kriege. Und da fragt man sich, welche Ebene muss man erreichen oder bilden, damit Menschen zusammenkommen? Und die Ebene Ethnie hat in dieser Hinsicht nicht funktioniert, weil die Kriege basieren oft auf Ethnonationalismus, vor allem seit den 90er Jahren. Und da hat man geschaut, wie gibt es eigentlich noch? Ohne Ethnien geht das natürlich auch nicht oder anderen Zugehörigkeiten. In unserem Umfeld gab es jüdische Kontingentgeflüchtete, Russlanddeutsche, polnische Migrantinnen, Migrantinnen oder vor allem Nachkommen von Gastarbeitern aus dem ehemaligen Jugoslawien. Wie fasst man sie alle zusammen? Wie organisiert man eine kritische Masse? Und daraus ist die Überlegung entstanden, wir brauchen einen Begriff, der noch nicht besetzt ist, der einer Fremdzuschreibung sich entziehen kann und trotzdem für viele Menschen eine Bedeutung entwickeln, entfalten kann. Und Post-Ost war in dieser Hinsicht sehr passend, weil ziemlich schnell haben sich viele Menschen unter diesem Begriff zusammengefunden. Das heißt, einerseits war das eine Bewegung, andererseits war das ein Rekrutierungsbegriff. Und gleichzeitig zeigte dieser Begriff auf, wir sind nach innen vielfältig, aber sind auch ein Teil dieser vielfältigen Gesellschaft in Deutschland.
Ich finde es spannend, dass da zwei Dinge zusammenkommen. Das eine ist eine sozusagen Positionierung innerhalb der Vielfalt der, nennen wir es mal, Post-Ost-Bevölkerung, wobei das ja so ein bisschen eine Mischung aus Zuschreibung und realer Herkunft ist, so, und gleichzeitig eine Zurückweisung einer Zuschreibung. Ne? Also es gibt beides. Man positioniert sich innerhalb der real existierenden Pluralität und man weist die Zuschreibung zurück. Das erinnert mich ein bisschen an was, was Paula Fürstenberg 16. April gesagt hat bei unserer Veranstaltung, nämlich zu sagen, warum nennen wir eigentlich die Zeit nach 89, 90 Baseballschlägerjahre und nicht schwarze Blockjahre? Weil wir sind doch auch noch da. Und zu sagen, es gibt nicht nur diese Gewalt und es gibt nicht nur dieses vielleicht prozentual auch erhebliche Problem von rechten Positionen bei, weiß nicht, Russlanddeutschen oder so, sondern es gibt ja auch eine Gegenposition. War das sozusagen auch der Versuch, dem eine Sichtbarkeit zu geben, auch innerhalb der Community einen Ort, an dem man sich organisieren kann?
Ja, auf jeden Fall. Da möchte ich ein Problem ansprechen, mit dem wir konfrontiert waren. Wir hatten kaum Vorbilder bzw. ähnliche Bewegungen davor. Also linke, emanzipatorische, undogmatische Bewegungen von Menschen aus dem östlichen Europa kannten wir nicht. Nur was wir kannten, war die BolschewistInnen so aus den 20er Jahren. Genau, und da das Gegennarrativ aufzuzeigen zu den rechten Russlanddeutschen, die es natürlich auch gibt, oder zu den jüdischen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, die mit der AfD sympathisieren, das war sehr wichtig. Aber genauso ein Gegennarrativ zu den kroatischen rechten Fans oder serbischen rechten Fans im Fußball war genauso wichtig.
Ja, und lass uns vielleicht noch einen Moment auf dieser Zuschreibung bleiben. Du bist ja auch selber bei dem Thema Antislawismus unterwegs. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob unseren ZuhörerInnen oder Leuten vielleicht auch im Allgemeinen klar ist, auch was für eine lange Geschichte und was für eine auch enge Verbindung Antislawismus mit der deutschen Gewalttradition hat. Magst du so ein bisschen erzählen, was ist Antislawismus eigentlich und was hat es mit Deutschland oder deutscher Geschichte und Gegenwart eigentlich zu tun?
Da muss ich erstmal sagen, dass Antislawismus schon sehr zentral ist bei der Post-Ost-Bewegung. Gleichzeitig, dadurch, dass diese Bewegung so vielfältig ist, spielen viele andere Diskriminierungsformen eine große Rolle, vor allem Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus oder antiasiatischer Rassismus. Es gibt auch schwarze Menschen in der Post-Ost-Bewegung, die aus Russland, aus der Ukraine und so weiter kommen, oder Romnia. Und der Antislawismus ist ein Teil des Diskurses über die Erinnerungskultur, weil vor allem in Berlin sehen wir ganz viele Denkmäler für die sowjetischen Opfer sozusagen.
Also diese riesige am Tresor.
Diese riesigen militaristischen Betonklötze. Mhm. Aber wir vermissten einfach eine Gedenkstätte für die zivile Opfer des Krieges. Und nach Schätzungen von HistorikerInnen sind das um die 15 Millionen Menschen, die aufgrund der antislawistischen Ideologie umgebracht wurden. In Deutschland, oder uns ist oft aufgefallen, dass so etwas wie Blockade der Stadt Leningrad, wo 1 Million Menschen verhungert ist, oder die Verbrennung von Dörfern in Belarus, das war nicht bekannt. Und gleichzeitig haben wir auch nach innen gemerkt, dass zum Beispiel Menschen, die aus der Sowjetunion oder aus den ehemaligen Republiken kamen, dass für die diese Erinnerungskultur nur auf die Sowjetbevölkerung erstmal fokussiert war, weil zum Beispiel in meinem Schulunterricht hat man jetzt nicht vom Holocaust gesprochen, sondern von den Opfern der Sowjetunion.
Ja, also Ziel der Nazis war tatsächlich auch unter anderem die Entvölkerung, also Osteuropas sowie der Gebiete darüber hinaus, die man erobern wollte, entvölkern und neu mit sozusagen Deutschen besiedeln. Das sind alles ziemlich abgedrehte Theorien, aber sie basieren auf einer Entmenschlichung der Menschen, die dort gelebt haben, die dann zusammengefasst werden unter Slawen, slawische Bevölkerung. Also das sind sozusagen alles Konstruktionen. Es ist notwendig, das zu unterscheiden und trotzdem zu verstehen, wer davon getroffen war, von dieser Beschreibung, von dieser Zuschreibung. Und dass das eine Tradition ist, die insbesondere in Westdeutschland nach 45 ja im Antikommunismus weiterlaufen konnte und eigentlich nie thematisiert worden ist. Ist das der Grund auch, wo du sagen würdest, da würde so ein Denkmal vielleicht helfen, das überhaupt mal zu thematisieren, diese Kontinuitäten auch?
Ich glaube, inzwischen ist es schwierig, so ein Denkmal zu setzen, weil die Länder des östlichen Europas sind krass zerstritten oder befinden sich sogar im Krieg gerade. Gleichzeitig wäre das schon ein Zeichen. Ich glaube, Deutschland hat diese Chance, vor allem BRD, verpasst, so ein Denkmal zu errichten. Und auch so eine gewisse Differenziertheit in das Spiel zu bringen, weil diese sowjetischen Ehrenmale, ich weiß nicht, mit denen kann ich nie so viel anfangen, aber das ist erstmal der einzige Ort, wo ich den Opfern gedenken kann.
Ich habe das Gefühl, diese Post-Ost-Erzählung und das, was sie sozusagen mit einbezieht, schneidet sich mit ganz vielen Dingen, mit denen ich wiederum in der Vergangenheit auch zu tun hatte, zum Beispiel mit Sascha Majana Salzmann so eine Positionierung für diese post-sowjetische Jüdischkeit in Deutschland zu entwickeln. Die haben wir damals Desintegration genannt und einer unserer Ansatzpunkte war, und darum geht es übrigens im Podcast, den wir das nächste Mal hier aufnehmen, Desintegration, war den 8. Mai zu einem zentralen Ort und Zeitpunkt auch einer jüdischen Erinnerung in Deutschland zu erklären und zu sagen, ist doch komisch, dass in Deutschland nur der 9. November und der 27. Januar als Erinnerung an den Nationalsozialismus und Verfolgung von Juden, Jüdinnen gilt, aber nicht der ultimative oder endgültige Sieg über Nazi-Deutschland, nämlich 8. Mai, der natürlich ideologisch hoch überzeichnet ist und so, aber die Mehrheit der Juden, Jüdinnen in Deutschland sind damit groß geworden, den Sieg über den Faschismus zu feiern und nicht nur die Vernichtung und Befreiung aus Auschwitz und dass das ja auch was bedeutet für sowas wie Agency, Handlungsmacht, Selbstbestimmung. Das, was in Post-Ost, wenn ich es richtig verstehe, ja auch ganz zentral ist, die Frage, wie können wir sowas wie eine Handlungsmacht zurückgewinnen?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, was Post-Ost auch oft auszeichnet, ist einerseits diese Ambivalenz, andererseits dieser Kampf innerhalb der deutschen Gesellschaft um die Erinnerung, um die Selbstermächtigung. Aber gleichzeitig nehmen wir viele Konflikte aus den Herkunftsländern mit rein, weil da genauso wenig aufgearbeitet wurde, wenn man sich die Sowjetunion anschaut oder was jetzt mit Russland passiert. Nun, diese imperialistische Vergangenheit und die Gegenwart, die müssen genauso aufgearbeitet werden, parallel mit der Aufarbeitung hier in Deutschland. Und das ist natürlich eine krasse Leistung, weil man auf vielen Baustellen gleichzeitig funktionieren muss.
Und das ist ja auch in einem Artikel, den Anna Kömitz im Januar 2025 veröffentlicht hat, also gerade erst, geht es genau um diese Frage der internen Machtverhältnisse. Also wie ist es zum Beispiel mit einer russischen Hegemonie innerhalb von diesem vielleicht gar nicht Post-Ost, aber in so einem osteuropäischen Diskurs. Innerhalb Russlands gibt es eine auch rassistische Tradition, natürlich auch eine Dominanzkultur, so wie übrigens auch es die in der DDR gab oder in Polen oder woanders. Wie würdest du sagen, lassen sich diese Art von, sagen wir mal, doppelten Komplexitäten, also eine Dominanzkultur in Deutschland, gegen die ihr euch mit Post-Ost wendet, aber zeitgleich eine Dominanzkultur von den Gesellschaften, aus denen ihr kommt oder auf die man auch bezogen ist. Wie geht ihr damit um? Was sind so Beispiele davon, was ihr damit macht?
Die Post-Ost-Bewegung hatte von Anfang an den Grundsatz, dass wir so Ähnlichkeiten erstmal wertschätzen und uns dadurch verbinden und verbünden und die Differenzen anerkennen. Das heißt, wir müssen erstmal fokussieren auf die Sachen, die uns verwehrt blieben, zum Beispiel die Zugehörigkeiten zu Minderheiten auf dem Gebiet der Sowjetunion, dass wir sagen, okay, ich habe tatarische Wurzeln, ich habe ukrainische Wurzeln, ich habe belarussische Wurzeln und Belarus ist ja nicht gleich Russland. So. Mhm. Und gleichzeitig war es notwendig zu sagen, okay, wir müssen aber ethnienübergreifend denken. Wir wollten eigentlich von Ethnien gar nicht sprechen, sondern von politischen Anschauungen, weil eigentlich ist es egal, ob ich belarussisch, russisch oder kasachisch bin. Wenn ich ein Nazi bin, dann bin ich ein Nazi erstmal. Ne?
Ja.
Und wir wollten eher linke progressive Kräfte sein und nicht in diesen Ethnien uns wiederfinden, die so oft für die Kämpfe herangezogen wurden.
Ich finde das spannend, weil das tauchte auch wiederum beim letzten Mal schon im Gespräch mit Naika Furutan hier auf. Diese Frage, wie steht man zu, sagen wir mal, einem bestimmten Verständnis von Identitätspolitik, die ja sagt, Gruppe ist wichtiger als politische Einstellung. Also du bist ein X, X positioniert dich in der Gesellschaft da und da und deswegen ist deine Community auch die jüdische Community. Aber was, wenn meine Community eine ist, die sich eher über politische Orientierung zusammenfindet oder über eine Sache, die wir machen, zum Beispiel Theater oder Denken, und nicht so sehr eine ist, die sich über so eine Positioniertheit auf identitärer Ebene organisiert. Ist das, wie steht ihr zu dieser, sagen wir mal, bestimmten Art der Identitätspolitik? Würdest du sagen, das ist der Versuch gewesen, da irgendwie einen Schritt weiter zu kommen?
Ich finde, man muss die Sachen gleichzeitig denken. Mhm. Ich denke, diese Fokussierung erstmal auf eigene Identität, auf die Community, ist schon wichtig, weil dadurch gehen wir in die Tiefe, wie in dem letzten Gespräch am 16.04. auch erwähnt wurde. Und gleichzeitig, um eine gewisse Gegenkraft zu bilden, müssen wir uns entfokussieren und ein bisschen größer denken. Ansonsten verlieren wir, glaube ich, die Möglichkeit der rechtsgerichteten Kraft, uns entgegenzustellen, weil wir uns in Communities verlieren können. Und in diesem Community-Denken kann man natürlich auch Rechte und Linke haben. Und das Ziel ist aber gerade und akut gegen den Rechtsruck, gegen den auch russländischen Imperialismus als rechte Bewegung vorzugehen. Diese Bedrohung ist so stark wie schon lange nicht mehr. Mhm. Und dafür braucht man diese vereinte Kräfte, wo man diese ethnische Ebene verlassen sollte, sich aus diesen Kategorien kurz entfokussieren sollte, um zusammenarbeiten zu können. Ansonsten entstehen oft Sachen wie zum Beispiel, du bist irgendwo russisch und Russland führt gerade den Krieg gegen die Ukraine. Jetzt kannst du dich nicht für die Ukraine einsetzen, weil du sowieso russisch bist. Und das ist natürlich Quatsch. Mhm. Natürlich kann ich mich für die Ukraine einsetzen, auch wenn ich russisch bin. Ja. Und das ist der Widerspruch auf dieser Ebene Ethnien und Nationen.
und politische Ausrichtung. Also ich finde es super interessant. Das ist was, was auch wiederum Nayka Furtan als panprogressive Bewegung in den Raum gestellt hat, letztes Mal, um von dem sozusagen dem Postbegriff noch etwas beizustellen oder möglicherweise auch einen nächsten Schritt zu gehen oder so zu sagen, vielleicht ist die Zeit der Identitätspolitik eine gewesen, in der waren wir weniger fokussiert darauf, Bündnisse zu schließen und mehr darauf, erstmal zu verstehen, wo wir uns befinden in dieser Gesellschaft. Und jetzt geht es aber auch darum, und das ist vielleicht auch ein Ausdruck des Erfolgs dieser Orientierung, die Gesellschaft auch entweder zu verändern oder zu verteidigen als plurale Demokratie oder eben weiterzudenken. Und so verstehe ich auch Post-Ost als sozusagen den Versuch, da in so ein Handeln wirklich zu kommen und zu sagen, so, das ist jetzt der Versuch, sowas wie eine Plattform zu schaffen, von dem aus wir einwirken können auf die politische Gegenwart.
Ja, mit dieser Aussage kann ich viel anfangen und fühle auch mit, dass man einen gemeinsamen Nenner braucht und manchmal auch ein bisschen größer denken sollte als nur im Sinne von Ethnie, Community.
Okay, lass uns nochmal über den Erfolg dieses Post-Ost-Konzeptes sprechen. Da passiert nämlich aktuell richtig viel. Auf Social Media sprichst du teilweise eine ganze Post-Ost-Community an. Also sozusagen, wer ist diese Community? Wie groß ist die auch geworden mittlerweile? Es gibt das Post-Ost-Café von Alicia Garmisch und Annie Menua. Es gibt den Podcast X3, auch von Annie Menua und Julia Boxler. Es erscheinen Artikel zum Thema, ich habe schon ein bisschen mehr gesehen, erwähnt. Im Glossar her hat da Olga Boychenko was veröffentlicht. Ich habe gerade von Anna Kömetz den Artikel von Anfang 25 erwähnt. Also es wird viel geschrieben, es wird viel geredet, es finden Veranstaltungen statt. Erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn diese Post-Ost-Community gerade und was passiert mit dem Konzept? Wie füllen die das aus? Was passiert gerade damit? Und vielleicht auch, wo kann unsere ZuhörerInnen das erleben? Wo kann man hingehen, wenn man da entweder mitmachen will oder Bock hat, sich das mal anzugucken?
Ich würde von Post-Ost-Communities sprechen.
Im Plural.
Genau.
Ja, mögen wir hier heimaten, ist ja auch im Plural, ja.
Weil es inzwischen auch viele neue Gruppen, viele neue Projekte entstanden sind, sodass man Post-Ost auch als Idee ansehen kann, die dazu geführt hat, dass Menschen sich erstmal zusammengefunden haben, um eigene Geschichten zu erzählen und zuzuhören. Inzwischen gibt es, wie du schon erwähnt hast, neben Podcasts, AktivistInnen, JournalistInnen, die zu Post-Ost schreiben, auch wissenschaftliche Beiträge. Es gab Konferenzen zum Thema Post-Ost und zum Beispiel das Post-Ost-Café ist schon eine gute Adresse, um sich mit Post-Ost überhaupt zu befassen.
Und das findet in Berlin oder auch woanders statt?
Also Post-Ost-Café findet in Berlin und in Brandenburg statt. Mhm. X3 kann man online sich anhören. Mhm. Und von X3 gibt es auch ein Projekt X3 Spaces, was auch das Thema Post-Ost aufgreift und weiterentwickelt.
Und es gibt, glaube ich, jetzt auch Teile zur Kochsendung, fast 100 Folgen. Also wirklich ein sehr umfangreicher Podcast mittlerweile. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja.
Und diese Entwicklung ging natürlich mit anderen Entwicklungen parallel, weil die zweite Generation der Migrantinnen, vor allem aus der Sowjetunion und aus dem ehemaligen Jugoslawien, die arbeiten an der Selbstermächtigung aktuell und sind oft sehr kreativ. Und dadurch, dass wir noch nicht so viel davor hatten, greifen wir die neuesten Entwicklungen auf und entwickeln und denken sie weiter, sodass es aus meiner Perspektive gerade sehr spannend ist, weil in kleinen Städten, in großen Städten entstehen Post-Ost-Kollektive, Post-Ost-Gruppen und so weiter. Das heißt, der Begriff wird jetzt oft auch zur Vernetzung verwendet, weil Menschen damit was anfangen können.
Kannst du so ein, zwei Beispiele für so, sagen wir mal, neue Entwicklungen geben? Was findest du gerade besonders interessant?
Besonders interessant finde ich das Projekt X3 Spaces, wo dieser Post-Ost-Idee erstmal aufgegriffen wurde und so bespielt wird, dass aus unterschiedlichsten Bereichen Menschen, Künstlerinnen, Aktivistinnen zusammenkommen und etwas entwickeln. Gleichzeitig ist Post-Ost auch ein Grund, sich zu informieren. Und das war der Ursprung des Ganzen. Erstmal über sich selbst, über die Entwicklung Bescheid zu wissen. Es gibt eine Telegram-Gruppe, in der, ich glaube, knapp 500 Menschen drin sind. Ursprünglich war das die Gruppe der Migrantifa, Post-Ost-Migrantifa Berlin. Jetzt ist das rein informatorische Gruppe, aber man merkt, was für ein Interesse an der Gruppe oder an der Idee besteht.
Super interessant. Ich finde, eine Besonderheit, die jetzt auch in deinem Sprechen darüber mir total klar wird, ist, dass es wirklich ein Versuch ist, auf Höhe der Dinge, die wir über Intersektionalität wissen und über die unterschiedlichen Besonderheiten von Menschen, die vielleicht eine Post-Ost-Position gemeinsam haben oder sich da finden können, gleichzeitig aber ganz unterschiedliche Biografien mitbringen, dass ihr probiert, das zusammenzuhalten oder zusammenzudenken, ohne es zu vereinheitlichen. Wir haben ja auch was Ähnliches probiert jetzt am 16. April bei unserer Veranstaltung, das wiederum mit der Frage nach dem Reden und dem Denken über Ostdeutschland zusammenzubringen, was ja nicht automatisch identifizierbar ist mit Post-Ost. Das Post-Ost ist irgendwie größer, es erlaubt für Menschen, die ja aus ganz verschiedenen Orten kommen, sich damit zu identifizieren, unter anderem Ostdeutschland. Und vielleicht tut es Ostdeutschland ja auch gar nicht schlecht, mal sich ein bisschen in so einen größeren Kontext einzuordnen und zu sagen, vielleicht waren wir viel mehr Osteuropa, als wir es in so einem innerdeutschen, nationalistischen Wiedervereinigungskontext normalerweise erzählen. Was so dein Gedanke auch nach der Veranstaltung, die wir zusammen hatten, wo befindet sich Ostdeutschland oder das Reden über die ehemalige DDR, über Post-Ostdeutschland im Verhältnis zu Post-Ost für dich?
Die Frage ist sehr spannend. Einerseits muss ich sagen, dass einige Menschen mit ostdeutscher Biografie ein Teil von Post-Ost von Anfang an waren. Andererseits sehe ich viele Entwicklungen, die auch im Osten Europas gerade laufen, auch in Ostdeutschland, zumindest was den Rechtsruck angeht. Und da scheint die Idee von Post-Ost sehr passend zu sein, um diesen gemeinsamen Nenner vielleicht zu bilden, indem auf die radikale Vielfalt abgestellt wird und auf die politische Freundschaft, dass man zusammenfindet, um eine gewisse Kraft zu bilden und sich nicht in ethnischen Kategorien, nationalen Kategorien zu verlieren. Und dafür brauchen wir schon linke, progressive Visionen. Und Post-Ost zählt für mich zumindest auch dazu.
Mhm. Du hast jetzt gerade einen Begriff benutzt, radikale Vielfalt. Und das erinnert mich an eine Frage, die ich aufgeschrieben hatte, wo ich aber nicht wusste, ob ich sie jetzt noch dir stellen kann. Aber ich kenne dich nämlich, oder wir kennen uns eigentlich von einer berufsbegleitenden Weiterbildung, die heißt Social Justice and Radical Diversity an der FH Potsdam. Das Konzept ist entwickelt worden unter anderem von meinen Tanten, Lea Czolek und Gudrun Perko. Und eins der zentralen Begriffe, Radical Diversity, ist radikale Vielfalt. Magst du nochmal erzählen, also Post-Ost war mein Eindruck, entstand irgendwie auch in einer ähnlichen Zeit wie diese Ausbildung Social Justice und Radical Diversity. Magst du nochmal erzählen, wie hängt das möglicherweise zusammen? Gibt es Dinge, die du da gefunden hast, wo du den Eindruck hattest, okay, cool, das könnte auch interessant sein für diese politische Arbeit.
Ja, was für mich sehr wichtig war, ist die Ermutigung, die ich bei dieser Weiterbildung bekommen habe. Und Max, du gehörst auch zu den Menschen, die mich dabei gestärkt haben. Und nicht nur in Bezug auf Post-Ost, sondern auch in Bezug auf Antislawismus, auf die Auseinandersetzung mit dieser Diskriminierungsform, die irgendwo heikel ist, weil Russophobie ist ein zentraler Begriff des Kremls und das heißt, der Kreml kann sich dieses Thema schnell aneignen, sodass man immer schauen muss, dass man nicht in die Falle tappt.
So. Wichtiger Hinweis, ja, voll. Mhm.
Genau. Und viele Aspekte von dem Training, Social Justice und Radical Diversity, flossen nicht nur über mich in den Diskurs ein, sondern weil Menschen, die Post-Ost, also Post-Ost-Migranten verbildeten, sich kritisch mit vielen Verhältnissen auseinandersetzen konnten, in einer Gruppe, und auf diese Instrumente zurückgreifen konnten, die vielleicht nicht immer Radical Diversity hießen oder anders, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Für mich war das natürlich alles eher sehr bewusst nach dem Training, die Begriffe, die ich früher nicht kannte, die Konzepte, die ich mir also in dieser Weiterbildung erschlossen habe, so dass die Puzzleteile zusammengesteckt wurden. Und die Bewegung wurde natürlich dann später, also online, von vielen anderen Menschen beeinflusst. Und so dass es auch viel Reibung entstanden ist, dass es nicht alles so verlief, wie man sich das gewünscht hat. Von einigen wurde Post-Ost sogar für tot erklärt. Aber
wie Punk. Und warum?
Also bei der letzten Veranstaltung, Heimatisierung, hat Shirin Langhoff, die Intendantin vom Goldki-Theater, gesagt, sie hält nichts von Männern, die alles begraben, wenn sie sich damit nicht mehr beschäftigen, und nennen das als Post. Und ich glaube, manchmal ist das so, dass jemand einfach keinen Bock hat, sich mit einer Sache zu beschäftigen, mit einer Idee zu beschäftigen und erklärt das für tot. Also ich halte auch nicht viel davon.
Ja.
Aber auch wenn die Idee tot ist, es geht ja nicht darum, dass die Idee überlebt, sondern alles, was aus dieser Idee sich entwickelt hat. Mhm. Und das, was sich entwickelt hat, das bleibt auf jeden Fall bestehen.
Ich finde das schon jetzt eigentlich voll das schöne Schlusswort. Lass uns das vielleicht noch einmal daran anknüpfen. Nochmal, will ich einfach nochmal auch sagen, wie krass wichtig das aktuell ist, auch diese Antidiskriminierungsanalysen, Antidiskriminierungsbewegungen auch der letzten Jahrzehnte auf die aktuelle Situation hin abzuklopfen und zu überlegen, hilft die uns gerade dabei, die Rückkehr und die krasse Stärke rechter Gewalt aktuell und die Versuche, die Demokratien umzubauen, nicht nur in Deutschland, aber auch da eine starke Position gegen zu formulieren. Und ich finde, dass Post-Ost wirklich ein Versuch ist, nicht nur eben eine Plattform zu bauen, sondern auch mit dieser Plattform die auf eine Weise zu positionieren, die es ermöglicht, dagegen wie eine Position, auch eine Handlung zu entwickeln. Fühlst du dich da gesehen? Hast du den Eindruck, das ist im Sinne des dessen, was du auch unter Post-Ost verstehst?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es ist an der Zeit, gerade Allianzen zu bilden und die Konkurrenzen abzubauen und einfach Menschen einzuladen, mitzumachen und im Sinne der politischen Freundschaft, die ich schon mal erwähnt habe, auch Reibungen auszuhalten, um tatsächlich diese Gegenkraft, progressive Gegenkraft zu bilden.
Sergej, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Max.
Wem gehört Deutschland? Ist ein Podcast aus dem Haus der Kulturen der Welt. Im Rahmen von Heimatisierung, einer Gesprächsreihe des pluridisziplinären Projektes Heimaten. Projektträger: Haus der Kulturen der Welt. Intendant und Chefkurator: Bonaventure Subejeng Ndikung. Stellvertretende Intendantin: Henriette Gallus. Moderation und Konzept: Wem gehört Deutschland? Max Czolek. Mixing und Mastering: Pool Artists. Sounddesign: Steffen Dix. Grafik: Studio Yukiko. Dieser Podcast wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung. Heimaten wird gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags.